Bevor wir dann mit der ordentlichen Tagesordnung anfangen, möchte ich das Ratsmitglied Volkmar Seliger ganz herzlich zu seinem heutigen Geburtstag gratulieren und alles Gute auch von diesem Platz aus. Bevor wir einsteigen in die Tagesordnung, darf ich darauf hinweisen, dass der Verwaltungsausschuss den Punkt 14.1 Beiträge für die Betreuung und Verpflegung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflege abgesetzt hat. Das wird in einer späteren Sitzung behandelt. Okay, ansonsten darf ich die Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit feststellen. Und wir kommen zum Protokoll über die Sitzung vom 26.04.22. Gibt es hierzu Anmerkungen? Herr Dr. Brickwedde.
Ja, eine kleine Anmerkung auf Seite 11. Ich hatte in meinem Beitrag zwei Gedanken geäußert. Es ist nur der eine wiedergegeben worden, aber völlig korrekt. Aber ich möchte doch den zweiten auch im Protokoll wiedergespiegelt wissen und bitte um Ergänzung auf Seite 11 Mitte durch folgenden Satz. Die niedersächsische SPD-Landesregierung habe Anfang der 70er Jahre Osnabrück die Erweiterung nach dem Vorbild Münster verweigert und nur eine kleine Gebietsreform durchgeführt.
Okay, gibt es weitere Anmerkungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um Zustimmung von denen, die dem Protokoll mit dieser Ergänzung zustimmen. Gegenprobe, Enthaltung. Bei einer Enthaltung ist das dann angenommen. Dann kommen wir zum Punkt aktuelle Stunde. Sie dauert 30 Minuten. Der ist angemeldet worden von der FDP-Fraktion. Deswegen hat die als erste das Wort. Und ich darf darum bitten, hier ans Mikrofon hier vorne beim Rednerpult zu gehen.
Okay. Ich hoffe, ihr ertragt den Anblick. Ihr habt den ja lange live nicht gehabt. Also, meine sehr geehrte Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in der letzten Ratssitzung den Beschluss gefasst, die Innenstadt resilient zu machen. Das ist gut. Das haben wir, dass wir endlich solche Prozesse beginnen. Aber das reicht einfach nicht. Denn Resilienz muss die gesamte Region umfassen. Die Umlandgemeinden müssen einbezogen werden. Wir müssen größer denken. Eine verbindliche interkommunale und regionale Zusammenarbeit muss viel und ausführlich gestärkt werden. Da dürfen auch Landesgrenzen an der freien Betrachtung nicht hindern. So fördern wir seit Jahren eine interkommunale Zusammenarbeit, sei es im Sportbereich, Stichwort VfL, bei den Schulbehörden und Schulstandorten, Stichwort IGS Bissendorf, gemeinsame Bauleitplanung und Gewerbeflächenausweisung mit den Umlandkommunen oder beim ÖPNV, Stichwort Busverkehre und Zukunft eben Sandleider. Schauen wir uns die Ereignisse der letzten Jahre an in den Bereichen Umwelt, Klimaschutz, Überschwemmungen, der Dütewahn, einer der entscheidenden Punkte, der Innenstadt, ein anderer Punkt und der Paracelsus-Klinik auch. Wir können sehen, was der Klimawandel für uns bedeutet. Die Windhose in Belm, die ja noch viele traumatisch vor Augen haben, aber jetzt auch der Tornado in Paderborn, sind Dinge, die uns in Zukunft öfter widerfahren werden. Das heißt, wir müssen unsere Stadt widerstandsfähiger machen und uns darauf vorbereiten, auf widrige Umstände, also resilient machen. Auch in den Fokus muss neu gerückt werden, die Lebensmittelerzeugung. Wir wissen alle, warum. Die wenigen Acker- und Grünflächen in Osnabrück müssen unbedingt erhalten bleiben. Besonders die mit fruchtbaren Böden. Unsere Einwohner brauchen die Möglichkeit, sich an der frischen Luft aufzuhalten. Wir erinnern uns, oder wir sind ja noch drin, Pandemie. Wir müssen grüne Erholungsflächen schaffen und erhalten. Bauen in der Innenstadt muss dem unbedingt Rechnung tragen. Negativbeispiele sind für mich, die wir jetzt im Moment haben, die Erschließungsstraße im Wissenschaftspark. Wir haben einen Kahlschlag dort gemacht, der aus unserer Sicht unnötig war, der den Klimazielen und Umweltschutz massiv widersprechen. Wasserhaltung und Grundwasserschutz ist für unsere Stadt essentiell. Deswegen sind auch Verrohrungen und Versiegelungen von Flächen kontraproduktiv, wie sie zum Beispiel auch am Günkebach stattfinden sollen. Neue Straßen zu bauen sind deswegen auch obsolet, auch das sind Flächen. Wasserflächen sind Garant für biologische Vielfalt und stadtklimatischen Ausgleich. Ein neues Baugebiet wie am Finkenhügel mit einer neuen Straße zu versehen, die mit aller Voraussicht nach eigentlich als neue Westumgehung geplant ist, ist eine Planung aus den 70er Jahren oder 60er Jahren vielleicht sogar. Für attraktives Wohnen zu werben und gleichzeitig eine Durchfahrtsstraße zu planen, das ist nicht nur paradox, das ist schlicht widersinnig. Spätestens hier muss doch begriffen werden, dass die Empfehlungen aus den Niederlanden, Wohngebiete ohne Durchfahrtsstraßen zu bauen, die Zukunft ist. Die Hilfe, die wir uns endlich aus den Niederlanden durch unsere permanente Anregungen geholt haben, müssen schnellstmöglich umgesetzt werden. Wohnquartiere müssen geschützt werden, Durchgangsverkehre müssen verhindert werden. Nicht wie es jetzt ist, Umleitungen werden durch Wohnquartiere organisiert. Zum Beispiel jetzt an der Rheiner Landstraße. Ampelschaltungen werden nicht vernünftig gemacht, dass die Leute dann versuchen, auch da wieder drüber auszuweichen. Wir müssen mit den Anliegern vorher vernünftig reden, dass sie wissen, was auf sie zukommt oder was man möglicherweise hinterher machen kann. Das haben wir dann hinterher erst im Prozess am Westerberg beim Bürgerforum erleben müssen. Wir müssen uns also endlich vom Image der Hauptstadt als der Schleichwege trennen und neue Wege beschreiten. Anliegerstraßen müssen Anliegerstraßen bleiben und auch nicht bei Bauarbeiten als Umleitungen genutzt werden können. Möglichkeiten wie Sperrung für den Durchfahrtsverkehr müssen endlich aktiv umgesetzt werden. Ich erinnere an die Verkehrsberuhigung Westerberg, wo ich immer gesagt habe, Gluckstraße und auch Caprivi-Straße sperren oben und nur für ÖPNV und so weiter freizugeben. Stattdessen machen wir Kissen da drauf. Wir müssen endlich alte Vorstellungen verlassen und zu neuen Verkehrsbeziehungen wie den großen innerstädtischen Kreisverkehr kommen. Der Neumarkt muss gesperrt werden. Bauen um jeden Preis wird in unserer Stadt und sowieso schon mit problematischen Klimaverhältnissen zu kämpfen hat, mehr Schaden als helfen. Spätestens hier würde sich eine internationale Bauausstellung als sehr hilfreich erweisen. Urbane Resilienz erfordert optimierte Entscheidungsstrukturen und eine handlungsfähige Verwaltung, die schnell und flexibel reagieren kann. Das ist der Knackpunkt in Osnabrück. Nicht nur wir, auch die Bevölkerung hat den Eindruck, dass das wichtigste stadtentwicklungspolitische Dinge nicht richtig angefasst werden.
Herr Dr. Thiele, die 5 Minuten sind.
Hier wünschen wir uns und unserer Oberbürgermeisterin eine gute Hand, das zu beschleunigen. Aus den vielen unkoordinierten Maßnahmen muss ein Masterplan entstehen. Auch deswegen haben wir die Aktuelle Stunde angeregt. Ein Masterplan wird uns helfen, Fördermittel vernünftig und nicht nur auf Zuruf abzurufen. Wir erwarten von der Verwaltung deshalb innerhalb der nächsten 6 Monate eine Übersicht aller Planungen sowie beantragten Fördermittel und daraus entstehend einen Masterplan, der uns in die Lage versetzt, eine resiliente Stadt zu bauen in einer großartigen Umgebung. Danke.
Schönen Dank, Herr Dr. Thiele. Ich habe von draußen eine Signalmitteilung bekommen, dass der Ton etwas leise sei. Vielleicht können wir da noch ein bisschen dran schrauben. Okay. Dann habe ich jetzt Herrn Meyer als nächstes.
So, ich versuche mal direkt ins Mikro zu sprechen, damit es draußen besser gehört wird. Und hier im Saal vielleicht auch. Ja, resiliente Stadt Osnabrück, so lautet das Thema, das die FDP für heute angemeldet hat. Ein sehr großes Thema, sehr vielfältiges, sehr breites Thema für eine aktuelle halbe Stunde, die wir hier ja nur haben. So ein bisschen haben wir da natürlich ein bisschen auch im Dunkeln getappt, in welche Richtung soll es nun gehen. Wir freuen uns, dass die FDP in vielen Positionen, gerade im Verkehrsbereich hier in Osnabrück zumindest, auch durchaus grüne Positionen vertritt und wir da gemeinsam an einem Strang ziehen. Vielleicht, lieber Thomas Thiele, versuch dir nochmal das so ein bisschen auch Richtung Berlin zu kanalisieren. Da hat die FDP ja auch durchaus Verantwortung im Verkehrsbereich und könnte sie nach meiner Auffassung auch anders wahrnehmen. Die resiliente Stadt, das ist ein Begriff, der in den letzten Jahren stark in vieler Munde gekommen ist, der eigentlich aus der Psychologie stammt und ja sowas wie eine Widerstandsfähigkeit, eine Stressresistenz bedeutet. Für uns ist das in der Stadtentwicklung, in der Stadt Osnabrück eine permanente Herausforderung und nicht nur für eine Aktuelle Stunde, sondern wir müssen alle unsere Entscheidungen daran messen. Wir müssen auf die Krisen, Probleme und Veränderungen die richtigen Antworten finden. Auch Osnabrück steht vor vielfältigen sozialen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen wie wachsenden sozialen Ungleichheiten, nicht nur mit Problemen in der Wohnraumversorgung, sondern weit darüber hinaus, den Auswirkungen des Klimawandels, die Anpassung an die Folgen dessen, der demografische Wandel, Bewältigung von Strukturwandel in der Wirtschaft. Wir müssen einfach in unfassbarer kurzer Zeit Veränderungen herbeiführen. Es kann kein Weiter-so und es kann kein Wir-machen-doch-schon-so-viel-mehr geben. Das ist die große Herausforderung unserer Zeit. Und ich glaube, das geht weit über das hinaus, lieber Thomas, was du hier gesagt hast. Ein resilientes Osnabrück muss zukunftsfähige Lösungen finden, entwickelt Strategien und Instrumente, um die grundlegenden städtischen Funktionen, darum geht es, auch unter den Bedingungen von Stress und Störungen, Klimawandel, Artensterben etc. aufrechterhalten und möglichst verbessern zu können. Wir dürfen da nicht zu kleinteilig denken. Und gerade diese Gebietskörperschaftsgrenzen, da hast du ja völlig recht, die schränken uns da sehr ein. Das müssen wir dringend überwinden. Wir brauchen einen neuen Umgang mit Planung. Wir müssen stärker vernetzt denken. Wir müssen das sektorale Denken aufheben. Wir müssen sicher auch das, was du immer mit einer internationalen Bauausstellung ansprichst, wir müssen sicher auch ungewöhnliche Wege gehen, wir müssen experimentieren, wir müssen lernen, wir müssen voneinander lernen, aber vor allen Dingen müssen wir es sehr schnell machen. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wir müssen in die Umsetzung kommen und auch das Naheliegende tun. Wir haben in den nächsten Wochen zwei wichtige Punkte im Stadtentwicklungsausschuss und dann auch anschließend hier im Rat. Am nächsten Donnerstag werden wir über das Starkrisikomanagement beraten. Und noch viel wichtiger in der Sitzung danach über die grünen Finger. Das Forschungsprojekt hat uns gezeigt, dass der Schutz, die Weiterentwicklung und die Funktion der grünen Finger genau für Osnabrück das sichern, was wir in den zukünftigen Krisensituationen brauchen. Hier müssen wir gemeinsam ran, da müssen wir mit aller Kraft dran arbeiten. Und das sehr konkret und mit Wirksamkeit für alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt.
Herzlichen Dank, Herr Mayer. Frau Kämmerling.
Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jens Mayer hat gerade schon ganz gut abgeleitet, was Resilienz bezogen auf eine Stadt bedeutet. Und ich glaube, wir haben uns in der letzten Zeit am meisten mit den Themen und den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt und haben ja auch seit 2017 eine Klimaanpassungsstrategie. Und es ist richtig, finde ich, auch mal zu sagen, dass wir eben da schon viel machen. Wir haben 25 Maßnahmen inzwischen, von denen 14 in der Umsetzung oder bereits abgeschlossen sind. Und es ist richtig, dass wir eben bei den weiteren Maßnahmen vorankommen müssen und einfach schneller werden. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Wir haben im Jahr 2019, um genau das nochmal anzuschieben, auf unsere Initiative der CDU hier mit großer Mehrheit gemeinsam ein 16-Punkte-Programm zur Verbesserung des Stadtklimas verabschiedet. Und viele der Maßnahmen, die in der Anpassungsstrategie drin sind, auch nochmals bekräftigt, um dem Ganzen weiteren Schub zu geben. Wir haben, wenn wir ans Thema Artenvielfalt, Artensterben denken, Maßnahmen auf den Weg gebracht, die wir jetzt ja auch in der Umsetzung schon ganz konkret sehen können. Nämlich, wenn man durch die Stadt fährt und sich die Mittelinseln an unseren Hauptstraßen anschaut, sehen wir, dass dort mittlerweile Blühmischungen für Insekten ausgesät sind und also Nahrung für Insekten bieten. Im kommenden Stua, und auch das ist angesprochen worden, werden wir das Starkregen-Risikomanagement auf den Weg bringen. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen, wenn man jetzt noch mal an die Flutereignisse im letzten Jahr auch in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz denkt. Die Konzepte zum Umgang mit unseren Freiräumen, den grünen Fingern und die Entwicklung eines integrierten Stadtentwicklungsprogramms würde ich jetzt auch mal so ein bisschen als Masterplan für die Stadt Osnabrück sehen. Weil wenn wir alle diese Konzepte vorliegen haben, dann ist da der große Plan, der es integriert und uns auf alles schauen lässt. Wir müssen aber, und das ist mir auch wichtig, akzeptieren, dass eben nicht jeder alte Baum zu retten ist. Ich erinnere an den Sturm vor 10 Tagen, als am Wallring einer der großen alten Bäume umgefallen ist. Und wer sich den Wurzelteller angeguckt hat, der kann froh sein, dass dieser Baum nicht schon vorher gefallen ist. Da war nämlich nicht mehr viel Wurzel, der hätte längst gefällt sein müssen. Und ich bin wirklich froh, dass mitten im Berufsverkehr kein Autofahrer darunter erschlagen worden ist. Einen kranken Baum zu fällen und zu ersetzen, ist also auch Risikovorsorge. Und ich finde, damit muss man dann ehrlich sein. Und es gilt dann eben auch, Neuanpflanzungen vorzunehmen. Dafür haben wir das Stadtbaumkonzept. Was uns noch fehlt, und das möchte ich gerne auch noch mal einbringen, ist ein Konzept zum Wassermanagement in Trockenperioden. Das haben wir nämlich bisher nicht. Und gerade dieses Frühjahr zeigt wieder, dass hier Handlungsbedarf besteht. Es ist zu spät, wenn die Stadtwerke die Osnabrücker zum Wassersparen aufrufen, wenn schon seit 6 Wochen trocken ist, da muss deutlich früher zu aufgerufen werden. Und die Frühjahrstrockenheit ist eine Folge des Klimawandels, die jetzt schon seit 10 Jahren regelmäßig auftritt. Also auch hier müssen wir ran. Ja, und ein letzter Satz möchte ich sagen, um wirklich resilient zu sein, müssen wir auch unsere wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt und die sozialen Entwicklungen im Auge behalten. Es kann nicht nur um Umwelt und Klima gehen und ich finde, das ist auch gerade in dieser Zeit, wo viele Menschen unter der hohen Inflation leiden, ein wichtiges Thema, was mitbedacht werden muss. Danke.
Ja, herzlichen Dank, Frau Kämmerling. Dann habe ich Herrn Panzer.
Frau Oberbürgermeisterin, werter Ratsvorsitzende, werte Kolleginnen und Kollegen. Nach dem Aufruf, groß zu denken von der FDP, wurde es dann ja doch wieder sehr, sehr kleinteilig und auch Dinge, die schon mal gesagt wurden, wurden hier wieder aufgewärmt. Bei manchen Dingen wird man wohl nicht müde, das in einer ewigen Schallplattenrille wieder zu wiederholen. Ich habe einen anderen Ansatz gewählt und die Frage gestellt, wie werden Städte wie Osnabrück als Oberzentrum eigentlich resilient für die Zukunft gewappnet, und bemühe die neue Leipzig-Charta, die bei dem Thema Innenstadtentwicklung immer auf 3 Dimensionen abzielt, auf die gerechte Stadt, die grüne Stadt und die produktive Stadt. Die gerechte Stadt führt hier die Werte von Chancengleichheit, Umweltgerechtigkeit für alle zusammen und das unabhängig vom Geschlecht, sozioökonomischen Status, Alter und Herkunft. Die gerechte Stadt schließt niemanden aus und bietet Teilhabe und Integration. Zum Beispiel sind Bildungsangebote niedrigschwellig und kostenlos. Sozial ausgewogene, gemischte, sichere Stadtquartiere tragen zur Integration aller sozialen und ethnischen Gruppen und Generationen bei. Die grüne Stadt setzt bei den Auswirkungen der Erderwärmung auf die Transformationskraft der Städte. Mit hoher Umweltqualität, sauberer Luft, nicht erneut durch das Auflösen der Umweltzone belastet, und sauberes Wasser und eine aktive Bodenpolitik, wie wir sie bereits in den vergangenen Ratssitzungen hier mit großer Weitsicht beschlossen haben. Zugang zu Grün- und Freizeitflächen, eine klimaneutrale Energieversorgung und CO2-neutrale Gebäude tragen im Wesentlichen zur Senkung der Treibhausgasemissionen bei. Städtische Mobilitätssysteme sollten effizient, klimaneutral, sicher und multimodal sein. Sie bestehen in Zukunft weder aus reinen Autostraßen noch aus unkoordinierten Wirrwarr von konzeptlosen Fahrradstraßen. Mobilitätswandel erfordert konzeptionelles Vorgehen. Die produktive Stadt, hier setzen wir auf eine breit aufgestellte Wirtschaft und nachhaltige Arbeitsplätze, die auch hier in Zukunft den Menschen in dieser Stadt eine vollauskömmliche Lebensgrundlage bieten sollen. Als attraktive, innovative und wettbewerbsfähige Wirtschaftsstandorte brauchen Städte qualifizierte Arbeitsplätze, sozial-, technisch- und logistische Infrastruktur sowie bezahlbare und verfügbare Flächen. Flächenwiederverwertung spielt hier in Zukunft eine große Rolle. Um auch die Produktion wieder in Städte und städtische Gebiete zurückzuholen, werden neue Formen von Nutzungsgemischquartiere nötig sein. Ein Beispiel hierfür ist der Wohn- und Wissenschaftspark, aber auch die Entwicklung im Güterbahnhofsgelände. Was ist dafür notwendig? Gemeinwohlorientierte Stadtentwicklungspolitik. Die Stadt muss immer die städtische Bevölkerung in ihrer Gesamtheit im Blick behalten. Integrierte Ansätze, Beteiligung und Kooperation. Die Menschen in einer Stadt wollen sich einbringen können, mitbestimmen, bin sofort fertig. Hierfür sind neue Formen und Formate zu finden. Mehr Ebenansatz, jede Verwaltungsebene, kommunal, regional und Metropolregionen müssen ihren Beitrag leisten und der ortsbezogene Ansatz, hier zielen wir auf funktionsfähige Quartiere in den Städten mit kurzen Wegen ab. So wird Osnabrück in Zukunft resilient organisiert. Dankeschön.
Schönen Dank, Herr Panzer. Dann ist Herr Bajos dran.
Vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Dr. Thiele, für die Resilienzdebatte hier heute. Und ich freue mich, dass auf deinem Rezeptblock eine Menge Grüne stand. Ich glaube, darüber sind wir uns inzwischen in dieser Stadt auch einig, dass die grüne Infrastruktur, die wir hier haben, für die Resilienz unserer Stadt, für die Zukunft, für die Lebens- und Lebenswertigkeit von überragender Bedeutung ist und deswegen dringend erhalten werden muss. Und deswegen sind die Debatten um die grünen Finger, sind die Debatten um das Stadtklima, sind die Debatten um den Klimaschutz keine Sonntagsdebatten, sondern wirkliche Überlebensfragen der Stadt Osnabrück selber auch. Ich würde ganz gerne kurz noch mal auf die soziale Dimension reingehen, denn wir reden auch über eine soziale Frage dabei. Denn wer wohnt an den belastetsten Straßen? Wer wohnt an den lautesten Straßen, an denen, wo der meiste Feinstaub, das meiste Stickoxid entsteht? Das sind nicht die mit dem größten Geldbeutel. Wer wohnt dort, wo die Stadt am heißesten wird im Sommer? Das sind nicht die, die sich die größten Wohnungen leisten können. Und wer hat bei Corona im Lockdown am meisten gelitten? Das sind die mit den kleinsten Wohnungen. Und da würde ich mich freuen, wenn die FDP, aber auch andere Fraktionen hier im Rat sich deutlich nochmal aufmachen würden und auch diese Dimension sehen, denn das Thema Umweltzone ist insofern nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale Frage und 30.000 Stinker in die Stadt reinzulassen, wenn man selber am Stadtrand im Einfamilienhaus wohnt, vielleicht kein Problem, aber für diejenigen, die in den Mietshäusern an den vielbefahrenen Straßen leben, ist das schon ein Problem und deswegen ist das auch nicht nachvollziehbar, genauso wenig wie man sich eigentlich all die Jahre dem Thema bezahlbaren Wohnraum in Form einer kommunalen Wohnungsgesellschaft entziehen konnte und das aktiv bekämpft hat. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wie man aktiv hier vor Ort gegen eine Straße, die völlig überflüssig ist, wie der Einstieg in die Erschließungsstraße für den Wissenschaftspark kämpft, aber dann genauso vehement für den FMO oder die A33 Nord mit Nachhaltigkeit, hat das jedenfalls nicht so viel zu tun. Und ich würde mich ganz gerne auch dem Appell anschließen, es gibt auch in Berlin für die FDP eine Menge zu tun, nicht nur verkehrspolitisch, auch sozialpolitisch. Ich glaube, dass das Thema Tankrabatt keins ist, was die soziale Frage auch in den Brennpunkt nimmt. Dazu braucht es gezielte Entlastung für Geringverdienende, für Grundsicherungsempfänger. Da kann, meine ich, die Ampelregierung noch nachlegen und die besteht ja aus drei Koalitionspartnern. Da kann auch die FDP noch was machen. Abschließend möchte ich noch zwei Themen besonders hervorheben. Menschen brauchen die Stadt und ihre Freiräume und die müssen sich da auch treffen können. Und das Stärkste, was Menschen zusammenbringt, ist der soziale Frieden und der soziale Zusammenhalt. Und den hat man dort, wo man sich trifft. Das heißt, wir brauchen aktives Quartiersmanagement. Das war meine Initiative. Ich danke da ganz besonders auch nochmal meiner Kollegin Jakobsen, aber auch allen anderen Ratsmitgliedern, die sich da aktiv einbringen. Das war eine tolle Sache. Das macht unsere Stadt stark. Räume, wo man sich treffen kann, Begegnungsmöglichkeiten. Das sind geschlossene wie offene Möglichkeiten natürlich.
Herr Bajos.
Eben ist eine wirklich tolle Sache. Und eine zweite Sache, und damit komme ich zum Schluss, auch dafür nochmal vielen Dank an den Kollegen Dr. Kopatz, der das Thema regionale Wirtschaftsförderung als Resilienzstrategie, wie man sich auch mit einer regionalen Wertschöpfung unabhängiger von Globalisierung und globalen Lieferketten machen kann, hier in die Stadt reingetragen hat. Und heute gehört es zum Standard hier in der Stadt. Also vielen, vielen Dank für die gute Debatte. Und ich glaube, wir haben viel zu tun. Und vielleicht sollten wir weniger reden, manchmal mehr handeln. Also legen wir los. Vielen Dank.
Ja. Schönen Dank, Herr Bajos. Wir haben noch 7 Minuten. Ich habe jetzt als nächstes Herrn Haskamp und dann noch Herrn Alfering.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren. Die urbane Resilienz bezeichnet die Fähigkeit von Städten, sich zügig, effektiv und effizient auf Erschütterungen und Krisen einzustellen, aus diesen zu lernen und sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Dabei geht es nicht nur um den Erhalt des Status quo, vielmehr ist Resilienz auch Voraussetzung für radikale Veränderungen, die nötig sind, um die Stadt nachhaltiger und zukunftssicherer zu machen. Und das, meine Damen und Herren, hat Herr Dr. Thiele heute in der Aktuellen Stunde mit seinem Redebeitrag nochmal deutlich skizziert, dass es uns genau hieran fehlt. weitere Beispiele, und da kann ich auch Herrn Panzer nicht nachvollziehen, dass er vom gebetmühlenartigen Reden spricht, von Beispielen, die immer wieder wir hervorrufen, ja, weil sie nicht erledigt sind, weil sie immer noch in der Pipeline sind. Wir haben das Thema Leistungszentrum am Schinkelberg, wo baulich und finanziell wir uns auf Jahre binden und wir auch in keinster Weise Verkehre, die dort entstehen, berücksichtigt und beplant haben. Eine Entscheidung aus unserer Sicht an falscher Stelle. Resilienz wäre hier vielleicht angebracht, wie wir es auch schon gesagt haben, so etwas größer im Landkreis zu planen. Nehmen wir ein ganz anderes Thema, das Park and Ride. Seit mindestens 5 Jahren beschäftigen wir uns damit. Jetzt haben wir ab morgen das 9-Euro-Ticket, was jedem angeboten wird und in den Sommermonaten eingeführt wird. Doch wir fragen uns, wo sollen die Pendler, um die Innenstädte zu entlasten, ihre Autos parken? Hier hätten wir uns gewünscht, wenn wir wesentlich schneller mit den Einrichten von Park-and-Ride-Parkplätzen vorangekommen wären. Am Beispiel Haus Wörmannsweg, Sutthauser Straße, wo wir mit den Eigentümern, wo die Verwaltung mit den Eigentümern eine große Chance vertan hat, ins Einvernehmen zu gelangen. Vom Park-and-Ride-Parkplatz in Hellern spricht mittlerweile auch keiner mehr. Ein weiteres Beispiel, eine tolle Idee, die Fahrradabstellanlagen, die kaum einer nutzt, weil sie an falschen Standorten stehen oder zu kompliziert zu bedienen sind. Aktuell das Thema der Umgang mit den Kaufleuten in der Osnabrücker Innenstadt. Die Johannesstraße ist hierbei ein langwieriges und bitteres Thema. Der vorzeitige Abriss des World-Kaufhauses wäre eine vorübergehende Chance gewesen, neues Grün in der Innenstadt entstehen zu lassen. Und jetzt noch die Langzeitbaustelle an der Großen Straße, eine Maßnahme, die zur Unzeit kommt, viele Geschäftsleute verärgert und Amazon in die Karten spielen wird. Hier, meine Damen und Herren, haben wir über viele Ideen und Konzepte schon gesprochen, die wir in der Pipeline haben. Ja, aber wir führen sie nicht zum Ende. Der Bürger merkt nicht letzten Endes, dass wir ein Stück weiterkommen. Und genau daran scheitert letzten Endes auch unsere Resilienz hier in Osnabrück. Wir möchten Sie daher bitten, so wie wir es gerade auch gesagt haben, einen Masterplan zuzustimmen, uns auf den Weg zu machen, ganzheitlicher und vor allen Dingen schneller für den Bürger greifbarer und nachvollziehbarer und auch nachvollziehbarer Entscheidungen zu treffen, die auch umgesetzt werden. Dankeschön.
Danke, Herr Haskamp. Dann habe ich jetzt noch Herrn Alfering und ich denke, dann haben wir eine ziemliche Punktlandung mit den 30 Minuten.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema der heutigen Aktuellen Stunde ist eines, das nicht nur wichtig ist, sondern vom aktuellen Rat seit der letzten Kommunalwahl aus meiner Sicht auch mit Schwung angegangen wurde. Bereits im November 2021 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt den Anstoß für eine Bewerbung der Stadt für das Programm Resiliente Innenstädter gegeben. Dies haben wir als SPD-Fraktion aus Überzeugung mitgetragen. Ich frage einmal ganz rhetorisch, wer von uns merkt die Notwendigkeit zu mehr Resilienz denn nicht? Ein kleines Beispiel. Am 19. Mai, vor nicht ganz 2 Wochen, bin ich in der Innenstadt in einen Bus Richtung Foxtrupp gestiegen, um dort zu meiner Doppelkopfrunde zu kommen. An der Bushaltestelle am Nikolaizentrum war die Schwüle so drückend und die Hitze fast unerträglich. Selbst das T-Shirt, das ich getragen habe, war eigentlich zu viel. In Foxtrupp hingegen hätte ich eine Jacke gebraucht. Der Temperaturunterschied von knapp 5 Grad und die bessere Kaltluftzufuhr in Foxtrupp machen deutlich, wie wichtig es gerade ist, unsere Innenstadt resilienter zu machen. Eine resiliente Stadt braucht zunächst eine gute Grundlage. Deshalb setzen wir uns zuallererst für eine flächenschonende Stadtentwicklung ein. Aus diesem Grund haben wir die vertikale Verdichtung mit unserem Gruppenantrag in der vorletzten Sitzung des STUA auch zu einem der Grundsätze zukünftiger Stadtentwicklung gemacht. Zukünftig bauen wir mehr in die Höhe als in die Breite. Das schützt Grün- und Freiflächen im ganzen Stadtgebiet. Zudem setzen wir uns für interkommunale Wohn- und Gewerbegebiete mit Nachbargemeinden anstelle des Verbrauchs von großen freien Flächen in der Stadt ein. Wir wollen darüber hinaus umwelt- und klimagerechte Bauweisen fördern. Wir stehen dazu, dass grüne Finger, Kaltluftflächen, Naturschutz- und Naherholungsgebiete zu schützen sind. Wir wollen zudem die weitreichenden Osnabrücker Klimaschutzbeschlüsse in die Tat umsetzen. Dabei sehen wir die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität an. Im März haben wir daher hier im Rat gemeinsam den Einwohnerantrag Osnabrück klimaneutral beschlossen, um so so zügig wie möglich Klimaneutralität in Osnabrück zu erreichen. Jedes Jahr wollen wir in Osnabrück den CO2-Ausstoß nun um mehr als 7% mindern. Das ist ein starkes Zeichen und eine große Aufgabe für uns alle in der Stadt. Wir haben als Sozialdemokraten in unserem Kommunalwahlprogramm noch vieles weitere für mehr Klimaresilienz aufgeführt. Wir wollen regenerative Stromerzeugung auf Privatgebäuden und Energieeinsparung bei der Altbausanierung voranbringen. Wir wollen die Nutzung von Geothermie in kommunalen Programmen fördern. Flächenentsiegelung, Fassaden und Dachbegrünung. Eine Strategie für Starkregenereignisse wird, wie wir gerade gehört haben, im nächsten Stur verhandelt. Wir alle sind also gemeinsam dabei, die Resilienz unserer Stadt zu steigern. Die von Ihnen angesprochene internationale Bauausstellung, liebe FDP-UWG, würde aber, und hier wiederholen wir uns in Rat und Stur immer wieder, keinen kurz- oder mittelfristigen Beitrag zur Resilienz liefern. Stattdessen würde dadurch unsere sowieso schon am Limit befindliche Bauverwaltung über die Maße gebunden werden und so andere wichtige Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz verzögern oder gar auf Zeit verhindern. Daher können wir bei diesem Thema leider nicht folgen. Ansonsten sehen wir aber, dass wir das Ziel gleichermaßen verfolgen. Vielen Dank.
Schönen Dank, Herr Alfering. Damit schließe ich die Aktuelle Stunde. Ich denke, es ist nochmal dargestellt worden von allen Rednerinnen und Rednern, wie wichtig dieses Thema für die Stadt ist. Von daher war das sicherlich ein guter und sinnvoller Austausch. Wir kommen jetzt zu den Beratungspunkten der Fraktionen. 5.1, Antrag der CDU, mehr Verkehrssicherheit in der Windhorststraße. Herr Sandfort.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im August des vergangenen Jahres hat die CDU Schinkel-Widukindland gemeinsam mit unserer heutigen Oberbürgermeisterin auf die problematische Verkehrssituation in der Windhorststraße hingewiesen. Mit der heutigen Ratssitzung möchten wir ins Handeln kommen. Ein kurzer Rückblick auf die Ereignisse der vergangenen Jahre macht die Notwendigkeit deutlich. Im Jahr 2010 wurde eine 78-jährige Radfahrerin bei einem Unfall auf der Windhorststraße schwer verletzt. Sie kollidierte mit einem PKW, der die Vorfahrt missachtete. Im Dezember 2014 wurde ein 10-jähriges Mädchen von einem Auto beim Überholen angefahren und verletzt. Im September 2015 bezeichnete Karl-Heinz Klenke von der Osnabrücker Polizei die frühmorgendliche Verkehrssituation in der Windhorststraße als den ganz normalen Wahnsinn. Vor allem vor der Diesterwig-Schule bricht täglich vor der ersten Unterrichtsstunde das Verkehrschaos aus. Der gegenüberliegende Kindergarten, eine Tankstelle, die benachbarte Gesamtschule Schinkel und mehrere Arztpraxen in der Nähe strapazieren gerade hier die Windhorststraße, insbesondere zu den Stoßzeiten, ganz massiv, mit erheblichen Gefahren für Schülerinnen und Schüler auf dem Weg ins Klassenzimmer. Nicht zuletzt die Elterntaxen machen einen großen Teil dieser Verkehrs- und Sicherheitsproblematik aus. Selbst wenn der Parkplatz an der Rosenkranzkirche für das Aussteigen genutzt werden kann, wurde auch schon hier beobachtet, dass ein Autofahrer beim unachtsamen Zurücksetzen beinahe in eine Gruppe mit Kindergartenkindern gefahren wäre. Ein weiteres Beispiel. Im Bürgerforum 2019 hat ein Anwohner der Windhorststraße auf die mangelnde Sicherheit von Radfahrern und Schülern hingewiesen. Ich selbst wohne in unmittelbarer Nähe zur Windhorststraße und sehe nahezu täglich, was da los ist. Und zuletzt der schwere Unfall vor einigen Wochen an der Kreuzung Windhorststraße-Weberstraße. Diese Beispiele zeigen nachdrücklich, dass das hohe Verkehrsaufkommen vor der Gesamtschule Schinkel, vor der Diesterwig-Schule und vor der Rosenkranz-Kita zu einer erhöhten Gefahr für Kinder, Jugendliche und Anwohner führt. Es ist jetzt an der Zeit, unkompliziert zu handeln und dort eine Fahrradstraße umzusetzen. Das ist längst überfällig. Diese könnte an der Kreuzung Windhorststraße-Weberstraße beginnen und statt auswärts am Ortsausgangsschild hinter der Gesamtschule Schinkel enden. Die gastronomischen Angebote, die Arztpraxen, die Rosenkranzkirche, die Tankstelle, Schinkelberg und auch der Grünabfallsammelplatz bleiben durch die Einrichtung einer Fahrradstraße erhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen alle, dass die fortlaufende Ausweisung von Fahrradstraßen und der Ausbau des städtischen Radwegenetzes eine wichtige Maßnahme für einen sicheren und guten Radverkehr sind.
Fahrradstraßen bündeln den Radverkehr an vielbefahrenen Strecken wie eben an der Windtorstraße. Damit erhöhen sie die Sicherheit und die Attraktivität des Radverkehrs. Ebenso genießen Radler einige Privilegien. Sie dürfen beispielsweise nebeneinander fahren. Es gilt Tempo 30 und die Radfahrer bestimmen das Tempo, nicht die Autos. Darüber hinaus dürfen Radfahrer nur überholt werden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Eine Fahrradstraße wäre ein bewährtes und vor allem auch ein kostengünstiges Mittel, um die Verkehrssicherheit in der Windtorstraße deutlich zu erhöhen und den Radverkehr zu fördern. Und das lässt sich alles sehr schnell umsetzen. Umso unverständlicher ist es für uns, dass Grüne, SPD und Volt mit ihrem Änderungsantrag hier eine klare Verbesserung der Verkehrssituation zum jetzigen Zeitpunkt verhindern wollen. Die Bemühungen der Verwaltung unter der Führung unserer Oberbürgermeisterin Katharina Pötter, ein sicheres und gut ausgebautes Radwegenetz zu schaffen, unterstützen wir uneingeschränkt. Die Katharinenstraße und auch die Kommanderiestraße werden als Fahrradstraßen bereits sehr gut von den Radfahrern angenommen. Die Windtorstraße ist eine gute Option für eine weitere Radfahrstraße. Von daher bedauern wir es sehr, dass die Mehrheitsgruppe an dieser Stelle nicht unseren Weg mitbeschreitet und die dringend notwendigen Maßnahmen abbremst. Das finden wir sehr schade. Deswegen lehnen wir den Änderungsantrag ab, wie auch den von der BOP. Dankeschön.
Schönen Dank, Herr Sandfort. Jetzt kommt Herr Panzer.
Frau Oberbürgermeisterin, werter Ratsvorsitzende, werte Kolleginnen und Kollegen, nein, die Mehrheitsgruppe ist nicht gegen Fahrradstraßen. Und wir setzen hingegen auf den Punkt, Einzelmaßnahmen hier in die Ratssitzung zu ziehen, auf koordiniertes Vorgehen im Stadtentwicklungsausschuss und werden nicht Einzelstraßenmaßnahmen hier in die Ratssitzung auf ad hoc beschließen. Deswegen ist auch mein erster Gedanke gewesen, nein, sind wir eigentlich wieder an dem Punkt, wo wir 2019 schon waren und uns derbe über Mobilitätskonzepte gezankt haben. Scheinbar ist das der Fall. Die Windhorststraße und ihre Probleme sind richtig beschrieben durch die CDU. Keine Frage, das tägliche Verkehrschaos vor den Schulen ist nicht von der Hand zu weisen. Aber die Einrichtung einer Fahrradstraße setzt voraus, dass das Fahrrad dort das vorrangige Verkehrsmittel ist. Eine Fahrradstraße ist kein Werkzeug gegen Elterntaxis. Gegen Elterntaxis helfen effektive Maßnahmen wie Halteverbote, entfernte Haltepositionen zum Ausstieg und konsequentes Handeln und Mobilitätskonzepte im Umfeld von Schulen sind Beschlusslage. Nur wir müssen sie an allen Schulen umsetzen und nicht nur an einer. Und wir haben diese Risikovorfälle und die Beinahunfälle an jeder Schule, in jedem Stadtteil, in der Innenstadt, jeden Morgen zwischen 7.30 Uhr und 8.15 Uhr. Und da müssen wir gemeinsam gegen vorgehen. Da appellieren wir an Sie, das im Fachausschuss, dort wo es hingehört und wo wir es koordiniert im ganzen Stadtgebiet anschieben können, zu tun und nicht Einzelmaßnahmen und Wahlkampfversprechen hier in den Rat zu ziehen. Dankeschön.
Herr Seliger.
Lieber Herr Ratsvorsitzender, liebe Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stimmen darüber ein, dass uns die Verkehrssicherheit von uns allen und besonders den Kleinsten am Herzen liegt. So auch an der Windhorststraße mit den beiden Schulen und der Kita im unmittelbaren Umfeld. Insofern unterstützen wir das Anliegen der CDU für mehr Verkehrssicherheit, müssen jedoch feststellen, dass das Instrument, das die CDU in ihrem Antrag vorschlägt, nicht zu diesem Ziel passt. Ich möchte mich bedanken, dass Sie mir als radverkehrspolitischen Sprecher so ein schönes Geschenk machen wollen. Die Verpackung, die ist gut, am Inhalt müssen wir gemeinsam noch etwas arbeiten. Kurz gesagt, der Deckel passt nicht zum Topf. Wir brauchen passgenaue Maßnahmen, die wirklich helfen und keine Mogelpackung, die nur gut klingt, aber nicht zur Situation vor Ort passt. Konkrete Maßnahmen wären beispielsweise eine Bannmeile für Elterntaxis, verstärkte Überwachung der Einhaltung von Geschwindigkeit und Verkehrsregeln und konsequente Sanktionierung und auch bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung. Wie Sie sehen, gibt es einige Möglichkeiten, um zügig zum Ziel mehr Verkehrssicherheit in der Windhorststraße zu gelangen. Diese sollten wir ausführlich im zuständigen Fachausschuss diskutieren, um eine gute Lösung für das von Ihnen hervorgebrachte wichtige Anliegen zu finden. Deswegen möchten wir das Thema mit unserem Änderungsantrag in den zuständigen Fachausschuss verweisen und die Verwaltung bitten, ihrerseits Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an der Windhorststraße zu unterbreiten, die wir dann als Diskussionsgrundlage mit in unsere Beratung nehmen können. Dies gilt im Übrigen auch für das von Ihnen jetzt so mit in den Ring geworfene Thema der Fahrradstraßen. Ich gehe davon aus, dass Ihnen bekannt ist, dass die Verwaltung derzeit an einem Konzept zur Identifikation und Gestaltung von Fahrradstraßen in Osnabrück arbeitet. Sobald dieses vorliegt, werden wir das Konzept im Fachausschuss beraten und dann auch verabschieden. Und anschließend wird sich die künftige Einrichtung von Fahrradstraßen in unserer Stadt an diesem Leitfaden auch ausrichten, konkret und passgenau. Lassen Sie mich abschließend bitte noch einmal etwas weniger ausführlich auf das Bezug auf das angeführte Instrument der Fahrradstraße nehmen. Fahrradstraße heißt immer, hatte Heiko Panzer auch gesagt, Fahrrad ist die bedeutendste Verkehrsart und andere sind maximal als sehr gut begründete Ausnahmen zulässig. Der motorisierte Individualverkehr muss eingeschränkt werden, zum Beispiel in Pollern, Einbahnstraßenregelungen oder Ähnlichen, damit Konflikte zwischen dem motorisierten Verkehr und dem Radverkehr ausgeschlossen sind. Wie negativ sich eine fehlende Beschränkung auswirkt, das sehen wir aktuell tagtäglich in der Lyra und in der Kolpingstraße. Die sehr hohe Dichte von Pkw- und Busdurchgangsverkehr dort macht es für Radfahrende gefährlich und obendrein auch langsam. Eine solche Fahrradstraße verdient ihren Namen nämlich nicht. Eine geänderte Gestaltung zur Konfliktbeseitigung zugunsten des Radverkehrs ist dort dringend erforderlich. Die Problematik ist der Verwaltung bereits bekannt. Sie muss spätestens mit der Fertigstellung der Johannesstraße und der Zurückverlegung des Busverkehrs dorthin rechts- und verkehrssicher aufgelöst werden. Wer sich mit dem Thema Fahrradstraße fachlich beschäftigt, kennt auch das Urteil vom Verwaltungsgericht Hannover aus dem letzten Sommer, bei dem eine nicht ausreichend konsequent eingerichtete Fahrradstraße als unzulässig eingeschätzt wird. Ein Kernsatz im Urteil ist, die Anordnung einer Fahrradstraße geht mit einem grundsätzlichen Benutzungsverbot für andere Fahrzeugführer einher. Mit Blick auf die Windhorststraße ist dies wegen des wichtigen Busverkehrs mit der Linie M3 und X275 von und zu den Schulen und den weiteren von Ihnen im Antrag genannten Ziele so nicht möglich. Schon deshalb kann man dort keine Fahrradstraße rechtssicher und, wie Sie sagen, kostengünstig einrichten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen mehr Verkehrssicherheit für uns und unsere Kleinen, auch in der Windhorststraße. Aber wenn, dann bitte richtig. Vielen Dank.
Schönen Dank, Herr Seliger. Jetzt kommt Herr Haskamp.
Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzende, meine Damen und Herren, die FDP-UWG-Gruppe befürwortet die Einrichtung weiterer Fahrradstraßen in Osnabrück. Ich glaube, das haben Sie von uns auch nicht anders erwartet. Meine Damen und Herren, in Osnabrück werden Radfahrer täglich in den Kampf geschickt. Das sage nicht ich, sondern das sagt die Bestsellerautorin Katja Diehl. Eine erschreckende Sichtweise, die ich so nicht teilen möchte. Die Windhorststraße nutzen allerdings täglich über 2000 Schüler für ihren Schulweg. Von den Schulen ballen sich ÖPNV-Verkehre von Anliegern, Elterntaxis, Lehrkräfte und Durchgangsverkehre. Uns geht es nicht um Bannmeilen, uns geht es um keine neue Poller-Diskussion in Osnabrück. Uns geht es darum, die Mobilitätswende voranzutreiben, die Verkehrssicherheit für Radfahrer zu erhöhen und weitere zum Umstieg aufs Rad zu bewegen. Das ist doch das, meine Damen und Herren, was wir wollen. Wir sollten daher selbstverständlich den Radfahrern einen Vorrang einräumen und den Antrag der CDU daher als Chance hierfür nutzen. Natürlich kann man zu bedenken geben, ob der Zeitpunkt richtig gewählt ist. Denn unserer Meinung nach gehört natürlich auch die Einbeziehung des neuen Baugebietes an der Windhorststraße untrennbar zu der Frage, wie sich die Verkehrsdichte entwickeln und der Einfluss auf die verkehrliche Entwicklung haben wird. Aber es löst auch am Ende das Kernproblem nicht, was wir wollen, nämlich Radfahren in Osnabrück attraktiver und sicherer machen. Und das geht nicht mit Hilfe einer Verbotspolitik. Die einen dürfen da rein, die anderen dürfen da nicht rein, sondern letzten Endes um Vorrang. Und wenn der Radfahrer am Ende nicht an der Seite der Straße fährt, wo Indoor-Unfälle passieren können, sondern die Mitte der Straße nutzen kann, dann ist das richtig beschrieben, dann wird der Takt des Verkehrsflusses vom Radfahrer bestimmt und die Beurteilung, ob eine Fahrradstraße in Osnabrück rechtssicher eingerichtet worden ist oder nicht, liebe Grünen, das, denke ich, sollten wir zumindest von der Kompetenz her zu Recht der Verwaltung überlassen. Genau. Am Beispiel Seminar, Kolping und Lührerstraße haben wir doch gesehen, dass sich mit einfachen Mitteln, und da ist leider unsere Sichtweise ganz anders, die Beschilderung einer Fahrradstraße herstellen lässt, bis dann bauliche Maßnahmen erfolgen. Und das ist aus unserer Sicht ein Erfolgsrezept in Osnabrück. Genau, mit einfachen Mitteln sollten wir daran festhalten und das Gleiche an der Windhorststraße ebenfalls umsetzen. Wir sind die endlos Prüfschleifen, die hier wieder von SPD und Grünen betrieben werden, satt. Und fordern eine rasche Umsetzung. Ja, anscheinend lernt ihr doch gar nicht daraus. Ne? Jede Fahrradstraße, die wir fordern, werden von euch geblockt.
Herr Haskamp.
Und am Ende, das hatten wir vorhin in der Aktuellen Stunde auch schon gesagt, am Ende in St. Nimmerleins verschoben.
Können wir
Tempo 30 und Bannmeile für Elterntaxis sind nicht die Lösung. Und wir wollen die Verkehrswege für Radfahrer sicherer machen. Und wir möchten den täglichen Kampf in Osnabrück beenden. Dankeschön.
Frau Feldkamp.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender. Ja, das war jetzt nicht der Antrag der Gruppe. Das hast du ganz gut erkannt. Bei allen Planungen für die Radinfrastruktur der Zukunft in Osnabrück ist zu berücksichtigen, dass die Menge der Zweiräder rasant ansteigt. Die Vielfalt der Zweiräder nimmt rasant zu und sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten werden gefahren. Das Fahrrad wird in einer rasanten Geschwindigkeit zur echten Alternative zum PKW und zum ÖPNV. Und das ist gut so. Diese rasante Entwicklung braucht aber rasante Entscheidungen von uns. Liebe Mehrheitsgruppe, lassen wir doch mal das politische Geplänkel beiseite. Sie und wir wissen, dass wir in puncto Radpolitik entschlossen auftreten sollten, den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt zeigen sollten, dass wir entscheidungsfreudig sind. Wir sind entscheidungsfreudig und doch alle gemeinsam entschlossen, das Radfahren in der Stadt sicherer zu machen. Und nun hat die CDU einen Punkt in der Stadt aufgegriffen und aufgezeigt, wie unsicher es ist und dass wir da wirklich jetzt einmal ganz schnell handeln können. Und übrigens, durch eine Fahrradstraße würden wir doch viel, viel mehr Schüler aufs Fahrrad bekommen. Das wissen wir doch. Nun wollen Sie das Thema in den zuständigen Fachausschuss verweisen und beziehen sich auf ein in Arbeit befindliches Konzept. Wir haben so viele Konzepte in der Schublade. Ich bin so lange im Stua. Wir schlagen die Konzepte von einer Sitzung zur anderen. Es ist wirklich nicht mehr auszuhalten. So eine bekannte Maßnahme wie die Fahrradstraße lässt sich wirklich leicht umsetzen. Ich möchte noch mal einmal werben, Herr Bajus, Sie wollten ja gerade mit mir sprechen. Das sehe ich so als Anlass auch, dass wir vielleicht doch noch ins Gespräch kommen können, unserem Antrag zuzustimmen. Und wenn es dann wirklich nicht geht, dann wird diese Verwaltung uns das sagen und uns darauf aufmerksam machen in dem Fachausschuss. Daher werbe ich dafür, lassen Sie uns handeln an dieser Straße, diese Maßnahme umsetzen und gucken, was die Verwaltung uns sagt zur Möglichkeit. Dankeschön.
So, ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen, Herr Bosche und Herr Meier. Jetzt meldet sich Herr Bajus noch. Okay, dann Herr Mierkes, tut mir leid, Herr Haskamp hat die Redezeit Ihrer Fraktion verbraucht. Also jetzt ist Herr Bosche dran.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Notwendigkeit einer Fahrradstraße an dieser Stelle als nützliches Instrument der Radverkehrsinfrastruktur ist wesentlich. Insbesondere die Sicherheit der hier radfahrenden Kinder und Jugendlichen kann durch den von der CDU-Fraktion gestellten Antrag durch vergleichsweise einfache und kostengünstige Mittel erhöht werden. Um mir die Situation vor Ort einmal zu vergegenwärtigen, bin ich im Schulverkehr mit dem Fahrrad die Strecke einmal selbst abgefahren, was, glaube ich, ziemlich witzig aussah zwischen den ganzen Schülern. Aber so bin ich zu dem Schluss gekommen, dass eine Fahrradstraße an dieser Stelle ihren Sinn durchaus erfüllen, sowohl für den Radverkehr als auch für den Pkw-Verkehr von Nutzen sein kann. Die Bob-Ratsfraktion schließt sich daher grundsätzlich dem Antrag der CDU an. Allerdings sollte vorab eine Prüfung der Realisierung unter Einbeziehung der Anwohner und besonders der angrenzenden Schulen bzw. Kitas, beispielsweise im direkten Gespräch mit den jeweiligen Leiterinnen bzw. Leitern, erfolgen. Dadurch wäre in erster Linie der Informationsfluss für die Bürgerinnen und Bürger gewährleistet und man würde niemanden vor vollendete Tatsachen stellen, sondern diejenigen, die es betrifft, Mitspracherecht einräumen. Gleichzeitig können negative Überraschungen vermieden und ein breiter Konsens für das Projekt eingeworben werden. Die Ergebnisse dieser Befragung sollen anschließend im Fachausschuss vorgestellt werden. Sollten hier die positiven Rückmeldungen überwiegen, kann das Projekt Verkehrssicherheit Windhorststraße von der Verwaltung zeitnah umgesetzt werden. Daher unser Änderungsantrag. Vielen Dank.
Okay, dann habe ich jetzt noch Herrn Mayer und ich möchte dann die Rednerliste schließen.
Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren. Erstmal ist es doch erfreulich, dass in diesem Rat es überhaupt keinen Dissens darüber gibt, wie wichtig ein Instrument von Fahrradstraßen ist. Dass wir davon ein flächendeckendes Netz brauchen und dass wir die Radfahrerinnen und Radfahrer in dieser Stadt, dass wir ihnen bessere Möglichkeiten geben müssen, von A nach B zu kommen und mit dem Rad ihre Mobilität sicherzustellen. Das ist doch der Kern dessen, was wir in dieser Stadt erreichen wollen. Sie sprechen jetzt davon, an dieser Stelle einfach und kostengünstig diese Fahrradstraße realisieren zu können. Was meint einfach und kostengünstig? Mein Schild aufstellen, Farbe aufbringen. Da darf ich auch noch mal Katja Diehl zitieren aus dem Notz-Interview, die gesagt hat, Farbe ist keine Infrastruktur. Und das ist es doch. Das ist es doch. Wir laufen doch Gefahr, den Menschen hier eine Mogelpackung zu servieren. Und gerade dieses Beispiel Kolpingstraße, Lyrastraße ist doch so. Wir kriegen haufenweise Rückmeldungen von Radfahrerinnen, die sagen, da habt ihr ein Schild aufgestellt, aber die Straße funktioniert doch nicht für uns. Wir quetschen uns zwischen den Autos durch und dann halten auch noch die Busse. Das ist keine Fahrradstraße. Und das droht uns doch an der Windhorststraße auch. Wenn wir nicht bereit sind, dort massive flankierende Maßnahmen zur Begrenzung des motorisierten Verkehrs gleichzeitig einzuführen. Wenn wir das im Ausschuss besprechen und mit der Verwaltung dazu kommen, dass wir das alle wollen, dass wir aus den Seitenstraßen den Verkehr begrenzen, dass wir den Durchfahrtsverkehr begrenzen in dieser Straße, dann müssen wir uns überlegen, wo bleibt der dann? Wenn wir dazu kommen, dann machen wir das gerne. Aber das ist eine Diskussion, die in den Fachausschuss gehört. Aber nur zu sagen, lasst uns schnell und kostengünstig ein Schild aufstellen und an den Einmündungen entsprechend Farbe und Piktogramme aufbringen, das ändert real an der Situation in dieser Straße genau gar nichts. Und das wollten wir hier deutlich machen und sagen, wir brauchen dazu angepasste Lösungen, die wir im Fachausschuss beraten.
Schönen Dank, Herr Mayer, jetzt als... Ja, es ist erstaunlich, dass ein Antrag, der grundsätzlich ja hier ja unumstritten ist, so viele Emotionen hervorruft. Herr Sandfort darf jetzt als Schlussredner noch mal was sagen und dann stimmen wir ab. Können wir jetzt bitte Herrn Sandfort bei seinen Worten zuhören?
Ja, vielen Dank. Ich wollte noch auf zwei Dinge kurz eingehen. Einmal auf Herrn Seliger, auch wenn Sie heute Geburtstag haben. Entbehrt das nicht meine Anmerkung, dass unsere Vorlage bei weitem keine Mogelpackung ist. Also da sehe ich das ganz anders. Ich glaube, das ist eher ein konstruktiver Vorschlag, wie wir sehr schnell und lösungsorientiert arbeiten können. Und das fehlte in der Vergangenheit. Es ist schon angesprochen worden, wir haben viele Konzepte in der Schublade, aber es mangelt an der Umsetzung. Wir müssen ins Handeln kommen. Und an Herrn Bosche nochmal der Hinweis, sowohl im Bürgerforum ist das Thema schon aufgegriffen worden, also jetzt nicht konkret Fahrradstraße, aber das Problem des Radverkehrs, der fehlenden Sicherheit. Und es gab auch Gespräche mit den Leitungen vor Ort. Ich weiß es von der Diesterweg-Schule, ich weiß es von der Rosenkranz-Kita, dass da die Einschätzung ähnlich aussieht. Von daher glaube ich, gibt es an der Stelle eine breite Mehrheit auch innerhalb der verantwortlichen Personen und der Bürgerinnen und Bürger. Deswegen können wir einfach diesen Schritt schneller gehen, indem wir jetzt nicht noch eine Evaluation machen und wiederum eine Diskussion im Ausschuss anstrengen, sondern entscheiden und umsetzen. Dankeschön.
So, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wir haben zwei Änderungsanträge vorliegen. Ich würde als erstes den Antrag von Bob zur Abstimmung stellen, den Änderungsantrag, und darf vorab darauf hinweisen, dass wir im Moment 46 stimmberechtigte Personen sind, weil derzeit 5 Personen fehlen. Und zwar 2 bei der SPD, 2 bei der CDU und 1 Person bei den Linken. Das heißt also, wir brauchen mindestens 24 Stimmen. Okay, also wer für den Änderungsantrag von Bob stimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist das bei Enthaltung der CDU, Zustimmung von Bob und Ablehnung und Enthaltung auch der Oberbürgermeisterin, ist dieser Antrag abgelehnt. Ja, ich habe es wohl gesehen. Vielleicht einfach hingucken. Okay, dann kommen wir jetzt zum Änderungsantrag der Gruppe Grüne, SPD, Volt. Wer ist für diesen Antrag? Das ist die Gruppe selbst, Grüne, SPD, Volt. Das ist die Partei. Ah, okay. Ja, gut, Wählen ist gut. Der Herr von den Linken, okay. Ja, das habe ich schon gesagt. Ne? Wer ist dagegen? CDU, FDP, Oberbürgermeisterin und Bob. Und AfD, ja. Und UBG. Ja, das ist ja eine Gruppe, ihr könnt ja schlecht getrennt abstimmen. Ne? Ja, ich buchstabiere die Namen demnächst mit. Damit ist dieser Antrag mehrheitlich angenommen.